Sex Education ist zurück. Ich habe die zweite Staffel gesehen und sag euch, wie es war. Außerdem sprechen wir aber natürlich wie immer auch ein bisschen über Trash-TV.
Genau, wir ziehen nämlich ein Fazit zum Dschungelcamp und erklären, was hat uns gefallen, was hat uns nicht so gut gefallen.
Sehr spannend. Mindestens genauso spannend wie das Spiel, was Jana bestreiten muss. Ein geheimnisvolles Spiel, was ich an der Stelle noch nicht verraten möchte. Es wird sehr spannend. Das alles jetzt und viel mehr bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Folge 25, herzlich willkommen zurück zu Fernsehen für alle in dieser Woche. Wieder mit einem tollen Gast, wie eigentlich jede Woche, aber in dieser Woche mit jemandem, mit dem ich zuletzt Weihnachten verbracht habe. Ja, sie hat auch noch kurz vorbeigeschaut bei Silvester, im Silvester-Special, aber ich glaube, so richtig gesprochen haben wir zuletzt an Weihnachten. Deswegen freue ich mich sehr auf sie. Sie ist Content Creator. Sie ist für mich der Michael Hirte von Twitter. Sie heißt Jana. Hallo Jana.
Hallo. Warum denn dieser Vergleich?
Ich weiß auch nicht. Ich wollte irgendwie dich gleich am Anfang verstören und habe das, glaube ich, auch erfolgreich geschafft. Wie war es denn jetzt seitdem? Was hast du denn bisher geschaut oder was ist bei dir irgendwie hängen geblieben über die Feiertage? Da war ja einiges an Zeit da, wo du eigentlich hättest was schauen können, aber hast du auch viel geschaut? Wie sieht's da aus? Oder warst du durch den Dschungel so verplant?
Also es geht. Also ich sag mal so, Anfang des Jahres hatte ich viel Zeit, da habe ich aber erstmal, also beziehungsweise über die Feiertage, diese ganzen Empfehlungen, die wir hatten, habe ich tatsächlich bei den meisten einmal reingeguckt, sogar Steel Buddies. Und
Steel Buddies, okay.
Ja, das lief doch den ganzen Tag über alle Feiertage verteilt.
Ich erinnere mich, ja.
Und selbst da habe ich dann nachts mal reingeschaltet, weil sonst nichts lief. Ansonsten habe ich eher, also nicht neue Serien oder so geschaut oder neue Staffeln, sondern Parks and Recreation bin ich gerade am von vorne gucken, beziehungsweise ich habe das nie gesehen, als es damals neu war. Und das bin ich jetzt gerade am durchgucken. Bin jetzt bei Staffel 5 schon. Aber ansonsten blieb nicht mehr viel Zeit für was anderes.
Ja, das ist schön. Da freut mich, dass du was gefunden hast, womit du deine Tage jetzt schön verbringen kannst. Aber deine Abende, die waren ja in den letzten 2 Wochen wahrscheinlich auch gefüllt mit dem Dschungelcamp.
Ja.
Du hast ein paar Folgen zwar verpasst, aber hast sie dann, glaube ich, auch fleißig nachgeholt, die meisten zumindest.
Genau, also ich hatte wirklich ein reales Leben in den letzten 2 Wochen ausgerechnet.
Das gibt's nicht.
Das ist wirklich, ich weiß auch nicht, ich will gar nicht drüber reden. Aber ich habe mich dran gehalten, dass ich das alles nachhole, beziehungsweise mir erzählen lasse und dadurch bin ich voll auf dem neuesten Stand und das ist so der einzige Anspruch, den ich an mich selbst habe.
Wir nehmen am Donnerstag auf, das heißt vor der Donnerstagsausgabe und in der letzten Woche war die Donnerstagsfolge nämlich die Folge mit der großen Konfro. Das heißt, da war es ein bisschen ungünstig, dass wir das dann nicht dabei hatten. Aber ich hoffe, heute stirbt keiner. Hoffentlich passiert heute Abend nichts Großartiges, dass wir also ungeniert unser kleines Fazit hier machen können. Was sagst du denn bisher zur Staffel und bis zu dieser Donnerstagsfolge eben zur Staffel? Und was ist so dein Fazit jetzt erstmal?
Ich kann irgendwie gar nicht so richtig ein Resümee ziehen. Das ist sehr durchwachsen, sage ich mal so. Am Anfang ist ja kaum was passiert. Das fand ich echt nicht so gut. Mittlerweile passiert ja immer wieder was, aber irgendwie sind das halt dann immer dieselben 2, 3 Leute, die irgendwie versuchen, irgendwie Beef anzufangen. Aber dann gibt es da halt viel zu viele, die einfach neutral sind. Und ich finde, das hat's für mich so ein bisschen kaputt gemacht, sage ich mal, dass da so viele sind, die einfach gar keine Meinung haben. Also mir ist es lieber, wenn es dann eben diese Lager gibt und so und es Streit gibt, natürlich. Aber ich glaube, dass das Dschungelcamp dieses Jahr darunter gelitten hat, dass zu viele, nicht unbedingt die friedvollen Leute, die finde ich ja auch interessant, gerade Prince Damon, den mag ich eigentlich so, wie er das macht, ist vollkommen in Ordnung, es ist immer so einer dabei. Aber dieses langweilige, irgendwie keine Meinung haben, das geht mir ein bisschen auf die Nerven.
Und da zählst du jetzt so Leute dazu, wie zum Beispiel Raoul wahrscheinlich.
Raoul, genau.
Claudia, genau. Una auch.
Ich muss immer daran denken, wenn ich den Namen
habe. Ich hoffe, die zieht irgendwann mal noch ein, weil ist ja auch eigentlich so eine Person, die man sich da gut vorstellen könnte.
Stimmt eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber Una halt.
Aber solche Leute zählst du dann da dazu, die sich so ein bisschen raushalten, die so ein bisschen auch zwischen den Parteien verhandeln? Also ja. Ich meine, Prinz Damien ist ja auch so einer.
Ja, das Verhandeln finde ich nicht mal so tragisch, dann sind sie wenigstens noch involviert, dieses komplette Raushalten, so. Sie wollen weder irgendwie eine Verbindung aufbauen zwischen, also, oder eine Bindung besser gesagt, aber auch kein Streit, sondern einfach alle existieren für sich und sitzen da. Eben wie du sagst, Raoul, Anastasia, diese Kandidaten eben.
Sven zum Beispiel auch. Ja, genau. Also, wir müssen vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen. Also wir haben ja jetzt im Prinzip ganz klar zwei Lager, wobei das eine Lager jetzt mittlerweile auch fast nur noch eine Person ist, nämlich Elena. Mit ihr vielleicht noch so ein bisschen Prinz Damien, der aber sich natürlich auch ein bisschen alle Optionen offen hält. Und auf der anderen Seite stehen dann so Leute wie, am Mittwoch war es noch Claudia, aber jetzt ist es glaube ich auch nur noch Dani so richtig. Neu dazugekommen ist auch Sven, mit dem Elena ja aneinander geraten ist. Wen haben wir noch? Ja, Raoul, gut. Aber wie gesagt, der hält sich so ein bisschen eigentlich
das
raus.
Das Name ich...
Markus?
Genau, Markus. Der ist ja auch eher gegen Elena.
Ja, gut. Aber der ist auch so ein bisschen fraglich, weil ich meine, der hat so ein bisschen gegen alle was, glaube ich. Bei dem merkt man, finde ich, auch in der zweiten Woche so am ersten so die Genervtheit. Die hat so richtig zugenommen bei dem, finde ich. Und der ist auch, finde ich, ein bisschen unterhaltsamer geworden. Jetzt auch nicht auf eine wahnsinnig gute Art und Weise. Also ich mochte den jetzt nicht so die ganze Zeit eigentlich, aber ich finde, der hat so ein bisschen mehr gezeigt in der zweiten Woche zumindest noch.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich wusste bis vor ein paar Tagen dem seinen Namen immer nicht, also wirklich gar nicht. Und mir sind dann so ein paar Premium-Tweets eingefallen, die konnte ich dann alle nicht bringen, weil mir der Name einfach so schnell gar nicht eingefallen ist. Den Namen kenne ich jetzt und das zeigt mir, dass er jetzt mehr auffällt.
Aber vielleicht mal kurz zu Elena, weil ich habe ja damals, vor einer Woche, habe ich gesagt, dass ja Elena, finde ich, am ersten noch einen Plan verfolgt da drin. Also das hat man, finde ich, am Anfang ziemlich deutlich gemerkt, als sie da reingekommen ist und gleich am zweiten Tag die Geschichte mit dem Jugendheim zum Beispiel erzählt hat. Nee, Jugendamt natürlich heißt es. Jugendheim, ich glaube gerade Kinderheim und Jugendamt vermischt. Mit dem Jugendamt hat sie Probleme. Das hat sie gleich am ersten Tag erzählt und auch sonst war sie ja, sag ich mal, nicht langweilig, aber sie hat sich schon versucht rauszuhalten. Sie hat ja immer die Prüfungen auch mit Dani zusammen und hat sie so immer ein bisschen machen lassen und hat so gar nicht richtig hingehört, was die da alles erzählt hat und so, hat versucht, so die Besonnene von den beiden zu sein. Es hat auch noch einigermaßen gut funktioniert. Sie ist ja sogar so ein bisschen sympathisch rübergekommen eigentlich, oder? Das war bei dir wahrscheinlich auch eher so.
Ja, habe ich auch so empfunden. Also hat mich aber ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte eher gedacht, dass sie mit dem Konzept reingeht, direkt auf Krawall zu gehen. Dass das quasi so ihre Strategie ist. Ja, wie du sagst, es war eher das Gegenteil der Fall.
Aber seit Sonja so weg ist, sind bei ihr so ein bisschen die Bandagen weg und sie hat jetzt eigentlich nur noch ein Ziel und das ist eigentlich Erste zu werden. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also das ist bei eine, bei der man so wirklich merkt, dass sie einen Kampfgeist hat jetzt. Bei den anderen, vor allem bei den Männern, merke ich das jetzt noch nicht so wirklich.
Nee, gar nicht. Halt ganz viele von denen, beziehungsweise die meisten, die fallen mir eben kaum auf. Also weder positiv noch negativ, die sind einfach da.
Ja, also ich glaube, Sven zum Beispiel ist ja auch so jemand, der schon im Camp, glaube ich, ziemlich beliebt ist. Also außerhalb von Elena jetzt, aber sonst ist er, glaube ich, schon ziemlich beliebt da. Und ich finde auch, der macht einen ganz okayen Eindruck jetzt. Er ist ja noch einer, der jetzt in der zweiten Woche schon ziemlich untertaucht, finde ich, weil ja, zum Glück mehr los ist auch im Camp, also muss man ja auch sagen, dass er in der ersten Woche auch nur häufiger auftreten konnte, weil ja halt auch weniger los war. Aber jetzt mittlerweile weiß ich nicht, ob ich ihn noch auf dem Zettel habe jetzt für ganz oben, weil nach einer Woche habe ich gesagt, der wird sich da so ein bisschen durchmogeln und dann bestimmt so auch durch gute Prüfungsleistungen dann im Endeffekt auch ins Finale kommen können. Aber jetzt weiß ich nicht mehr so ganz.
Ja, nicht mal das ist ja der Fall. Eben, ich kann es nicht ganz beschreiben, aber gerade so eben Kandidaten wie er jetzt so, wenn die jetzt wenigstens, wo ich sage, boah, die sind aber wirklich gut, wie du sagst, in den Prüfungen oder fallen anders auf, aber der ist halt einfach so, der interessiert mich auch so null. Also, weiß ich nicht. Ich finde den nicht wirklich interessant.
Schauen wir doch nochmal ganz kurz zurück, so auf die großen Streitpunkte bisher. Das ist immer das auch, worauf wir aus sind, also die großen Konfro-Highlights. Das war dann eben am vergangenen Donnerstag, glaube ich, auch der Streit ums Kuhurin, also da bei dieser Essprüfung mit Dani und Elena, wo sie sich nicht einigen konnten, wer das jetzt trinkt. Und dann hat Dani einfach geäxtet. Das war dann so ein Streitpunkt irgendwie. Das war so der erste Moment, wo es dazwischen denen auch explodiert ist. Das war ganz gut. Dann habt ihr auch noch die große Konfro zwischen Dani und Markus und Sonja. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, auf wessen Seite du vor allem stehst, weil Dani war ja, glaube ich, in der ersten Woche ziemlich hinten dran bei Publikum. Mhm. Und ich glaube auch, wenn man jetzt die Frage gestellt hätte am Freitag, wer muss das Camp als erster verlassen? Also wenn man das quasi so gestellt hätte und die Zuschauer dafür angerufen hätten, ja, dann glaube ich auch, dass Dani da vorn gewesen wäre. Aber ich glaube, durch diesen Streit hat sie zumindest wieder so ein paar Sachen gut machen können. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch, dass auf jeden Fall, also ich war eher überrascht darüber, dass sie dadurch eben wieder viel mehr Sympathiepunkte bekommen hat, weil ich fand es so ein bisschen, ich habe einfach wieder gesehen, dass sie, also ich habe so wahrgenommen, dass sie das, diesen Streit da in diesem, wie heißt das, dieser Telefon, wie heißt denn das?
Dschungeltelefon.
Dschungeltelefon, genau, dass die das wieder für sich einfach nutzen konnte, sage ich mal, weil sie ja danach dann auch direkt sich ihre Leute da geschnappt hat und sich dann ausgeheult hat und auch direkt gesagt hat, ja, der Zuschauer wird das jetzt sehen und so. Und ich finde, ich habe das so wahrgenommen, dass das halt für sie einfach Best Case war, auch wenn sie natürlich geweint hat und alles. Aber ich kann sie einfach nicht ernst nehmen in dem, was sie sagt. Klar, ich fand das auch nicht gut, was der jetzt habe ich doch wieder den Namen vergessen.
Markus oder
der
was?
Der Markus, genau. Meine Güte. Der Trödeltyp, ich nenne den immer nur so. Wie er das ausgedrückt hat, also es musste jetzt nicht sein, dass man sagt, ja, am Sterbebett und so. Aber die Aussage, also was er gesagt hat, war schon, fand ich richtig, weil sie halt schon von Anfang an damit reingekommen ist. Sie ist, hat sich direkt dieses Bett gekrallt mit der Begründung. Sie hat halt all quasi ihren Schmerz, sage ich mal, alles jeden Tag dafür verwendet, um sich selbst irgendwie in die Karten zu spielen. Und wie du sagst, am Anfang hat das auch eher genervt, sage ich mal, oder gestört, auch beim Zuschauer. Und dadurch, dass aber Sonja und der Trödeltyp dann so direkt gefrontet haben, glaube ich eben, dass dann beim Zuschauer irgendwie umgeschwenkt hat, weil sie dann eben alleine war und von zwei Leuten da angegangen. Und ich fand es auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen, dass Sonja und der Trödeltyp eben dann auf einmal in diesem Dschungeltelefon auf sie draufgegangen sind und irgendwie, das fand ich auch ein bisschen seltsam, dass das nicht irgendwie vorher passiert ist, weil vorher hat irgendwie keiner was gesagt und dann auf einmal so in geballter Ladung. Das war schon seltsam, aber ja, so sehe ich das.
Ja, ist es ähnlich. Ich meine, dadurch, dass es jetzt dann 2-1 war, kam es natürlich ein bisschen so rüber, als würde Dani da so ein bisschen in die Ecke gedrängt werden, was ja aber auch eher ein Zufall war, dass die Situation jetzt genauso ausgeschaut hat, weil ich meine, die haben ja diese Schatzsuche abgebrochen und dann war es halt so, dass sie einfach in diesem Dschungeltelefon drin saßen und ja, genau. Da war es halt einfach so, dass sie dann eben diese Fragen beantworten mussten. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie zu zweit die geschnappt haben und dann die fertig gemacht haben oder so, das war ja auch nicht so. Deswegen muss man, glaube ich, auch die so ein bisschen verteidigen, aber ich finde auch, so inhaltlich stimme ich da denen eigentlich ziemlich überein. Ich habe es ja von Tag 1 gesagt. Ich hatte schon bei unserer Vorhersage damals gesagt, dass ich das sehr, sehr merkwürdig finde, mit welcher Message da Dani irgendwie da einzieht.
Ja, vor allem, wer würde denn wirklich, wenn irgendwie ein Geliebter verstirbt, also welcher Mensch würde dann sagen, ich verspreche dir, ich werde noch ins Dschungelcamp gehen? Das ist einfach für mich gelogen, weil, also, Entschuldigung, nee.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es gelogen ist, aber ich weiß nicht, ob ich das halt so öffentlich austreten muss. Ich meine, wenn er das gesagt hat, okay, aber ich meine, das ist immer noch eine Unterhaltungsshow und der Satz, der jetzt immer fällt, ist, ja, jeder Mensch trauert anders. Und da muss ich aber auch sagen, wir hatten halt noch nicht einen Menschen, der seine Trauer öffentlich im Dschungelcamp so ausgetragen hat. Damit hat jetzt noch kein Mensch irgendwie Kontakt gehabt bisher. Da hat man noch keinen Vergleichswert, ob man das wirklich so machen kann oder ob man das machen muss oder ich weiß nicht. Das ist halt der Punkt. Ich meine, klar, wenn das ihre Art und Weise ist, das zu machen und sie scheint es dann noch nicht so ganz verarbeitet zu haben, was da passiert ist, dann kann das ihr vielleicht auch in irgendeiner Form helfen. Aber also ich glaube nicht, dass man irgendwas dadurch gewinnt, dass man in den Dschungel einzieht, in seiner Trauerarbeit halt, also dass man da sich dann irgendwie dabei hilft. Also ich weiß nicht, ob das für sie dann im Endeffekt irgendwie hilfreich war, dass sie jetzt da angezogen ist.
Glaube ich nämlich nicht. Also ich nehme das so wahr, eben wie du sagst, dass sie das noch nicht so wirklich verarbeitet hat, eigentlich noch überhaupt nicht, also wirkt auf mich so. Und sie redet da eben so selbstbewusst drüber, glaube ich, und will damit sagen, so ja, ich trauere, so trauere ich. Aber eigentlich glaube ich, dass das eher sowas wie ich sag jetzt mal hart ausgedrückt, ein Hilferuf ist, sag ich mal. Also ich glaube nicht, dass sie gerade trauert dadurch. Sie sagt zwar ja, jeder trauert anders, wie du auch gesagt hast, aber ich glaube, dass das eher, dass sie es gerade einfach nicht hinkriegt zu trauern, weil es ist halt für mich, wenn es anders ist, ist ja okay, aber ich sehe es wie du, also eher kritisch, ob das funktioniert.
Dann haben wir vielleicht noch einen weiteren Konfro-Auslöser gehabt, jetzt vor allem am Mittwoch zwischen Elena und Sven. Hat auch wieder mit Getränken zu tun, diesmal kein Kuhurin, sondern einfach eine Wasserflasche, wo Sven, nee, er hat ja gar nichts damit zu tun gehabt, das ist ja eh die Sache. Elena hat aus Rauls, nee, andersrum. Andersrum. Es ist sehr kompliziert. Also Elena hat ihre Wasserflasche gefunden und hat irgendwie festgestellt, okay, Raul hat daraus getrunken. So, das war das Problem, glaube ich. Mhm. Ja, und dann ging es ab. Dann wollte sie eine neue Flasche haben, hat die auch von RTL eingefordert und hat sich dementsprechend lautstark irgendwie gemeldet, hat gesagt, okay, ja, da hat sie diese Bildschlagzeile schon so vorformuliert. Ja, und dann ist sie halt mit Sven so aneinander geraten, weil er, glaube ich, auch, das hat sich ja auch so ein bisschen aufgestaut, er hat schon ein paar Mal gesagt, dass
Piano.
Er das ein bisschen extrem findet. Genau, er hat gesagt Piano und hat dann auch noch, was hat er gesagt, irgendwie, mach dich vom Acker, hat er gesagt.
Ja, stimmt, aber das war dann erst im fortgeschrittenen Streit, glaube ich.
Jetzt sehen wir wieder die Elena, glaube ich, die wir auch, glaube ich, alle erwartet hatten und die auch jetzt ihr wahres Gesicht, glaube ich, auch zeigt. Jetzt ist die Frage, hat es jetzt eine Auswirkung für sie? Also vielleicht ist sie heute Abend schon geflogen, also gestern Abend für euch, also am Donnerstag, kann auch sein. Aber vielleicht, ich glaube eher, dass ihr das wirklich, wirklich sehr viele Stimmen gekostet hat, leider, weil sie kam da schon relativ unsympathisch weg, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, sehe ich auch so. Also auf der einen Seite natürlich, ich finde das auch nicht irgendwie richtig, dass Raul da einfach aus einer fremden Flasche trinkt, weil ich finde halt eben, das gehört sich halt einfach nicht. Und ich kenne wirklich tatsächlich viele Leute, auch in meinem Freundeskreis, die das halt absolut nicht mögen, wenn selbst die Freunde irgendwie aus derselben Flasche trinken. Deswegen finde ich das auch nicht so gut, wenn man das einfach macht. Aber natürlich müssen wir auch nicht drüber reden, wie absolut übertrieben die Reaktion war. Ich glaube, wir beide sind so Menschen, die das halt, also ich, wenn ich jetzt für mich spreche, ich feiere das extrem ab, wenn die so wegen nichts ausrastet. Und auch gegenüber Sven, weil er halt, wie gesagt, nur Piano gesagt hat und sich völlig ausrastet. Ich finde das echt geil. Aber ich glaube auch, wie du sagst, dass das, glaube ich, für viele zu viel ist und einfach zu unsympathisch wirken könnte. Ich glaube aber auch, dass sie relativ weit kommt. Also gewinnen, glaube ich, auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, sie wird doch noch eine Weile drin sein. Aber mal sehen.
Aber sind wir uns beim Gewinner Prinz Damien einig?
Ich hoffe, ja, auf jeden Fall.
Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig euphorisch, wenn er jetzt gewinnt, oder bin jetzt nicht irgendwie von Anfang an schon sein Fan gewesen, aber ich habe ihn ja auch, glaube ich, weiter vorne getippt, leider unter Marco. Muss ich vielleicht noch mal kurz gleich drüber sprechen, aber ja, das war ja von Anfang an schon so, dass er so als positiver Typ da gute Chancen haben könnte. Und so wird es ja dann auch wahrscheinlich passieren.
Aber ich hätte den eher am Anfang so als nerviger Typ gesehen. Also immer gut gelaunt, aber damit so extrem nervig, so wie Ross Anthony oder so. Aber so nehme ich den gar nicht. Also ich war überrascht, wie sehr ich den eigentlich mag jetzt im Dschungel. Weil davor, ich habe halt nicht viel von dem mitbekommen. So DSDS gucke ich irgendwie seit Jahren nicht mehr wirklich. Der hat mich positiv überrascht eigentlich von seiner Art und Weise.
Wer hat dich denn negativ überrascht? Also wenn wir jetzt mal von so Leuten wie Günther jetzt mal absehen, den wir gar nicht richtig beurteilen können, glaube ich.
Ja.
Also so eine wirkliche negative Überraschung, über die wir jetzt noch nicht gesprochen hatten.
Ja, auf jeden Fall Claudia, 100%. Wir hatten ja
wirklich?
Ja, wir hatten doch schon mal darüber geredet und dann damals, als wir darüber geredet haben, wusste man noch nicht, da wusste man noch nicht, dass irgendwie der Wendler entschieden hat, dass nur eine irgendwie ins Camp darf oder so. Oder da ist das gerade passiert, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich nämlich damals noch gesagt, ich bin ganz froh, dass nicht Laura drin ist, sondern eben Claudia, weil die eben dann den ganzen Tee ins Rollen bringen kann. Ich hatte mich aber nie richtig mit ihr beschäftigt, deswegen weiß ich nicht, ob abzusehen war, dass da nichts passieren wird. Aber ich hätte da erwartet, dass sie so ein bisschen was raushauen wird, wenn es nur so durch die Blume ist.
Ja, also ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden zwischen der Unterhaltungssicht und jetzt der Sympathiesicht, weil ich glaube, aus Sympathiesicht hat sie bei mir auf jeden Fall gewonnen.
Also ja, das auf jeden Fall. Da das stimmt.
Eine der Gewinnerinnen eher ist. Ja. Also ich fand die echt super nett eigentlich. Also ja. Ich kann es jetzt noch weniger verstehen, das Ganze mit Laura, ehrlich gesagt, weil der Wendler, also.
Ich schon, weil der Wendler einfach unsympathisch ist oder wirkt.
Das muss man, glaube ich, schon so sagen.
Und Laura auf mich auch nicht gerade wirklich sympathisch.
Ja, für mich jetzt auch nicht, aber vielleicht passen sie deswegen ganz gut zusammen. Eben, aber Claudia, bin ich jetzt ehrlich mal ganz froh, dass sie da weg ist vom Wendler. Aber ich glaube, sie hat ein paar andere Probleme, gerade mit so Geld und so. Das ist alles nicht so top. Also die hat anscheinend irgendwie 2-3 Millionen Schulden oder sowas, habe ich jetzt gelesen. Mhm. Die hatte das schon auch nötig, hat, glaube ich, auch die meiste Gage bekommen. Oder habe ich gehört, das kann ich auch nicht so ganz verstehen. Also warum zahlt man für Claudia Norberg die höchste Gage? Mhm. Weiß man nicht. Aber ich finde, so aus Sympathiesicht hat sie auf jeden Fall gewonnen. Aber so aus der ganzen Sicht, die wir jetzt auch schon angesprochen hatten, dass sie da viel über den Wendler erzählt, dass sie viel über Laura erzählt. Ich meine, sie hat im gleichen Haus mit denen gewohnt. Da hätte sie schon genau mehr erzählen können. Aber jetzt hat sie 2 Sachen, glaube ich, erzählt. Irgendwie mit der Scheidung und so. Und sonst, aber mehr war es jetzt auch wieder nicht.
Dass sie da immer noch gewohnt. Ah, warum?
Ja, also das muss man schon können, ne? Also ja, mit Laura. Also,
vor allem irgendwie dann in einem Haus, da kriegst du ja alles mit und oh nee, Horror.
Negativ vielleicht auch noch, muss ich sagen, Anastasia, also das habe ich schon letzte Woche gesagt, für mich ein komplett Ausfall eigentlich gewesen. Ja. Markus ist für mich neutral, also finde ich jetzt nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie, keine Ahnung. Dani bin ich eher, wie gesagt, positiv überrascht, habe ich schon letzte Woche gesagt. Was sagen wir denn zu Sonja? Die finde ich ehrlich gesagt ziemlich spannend, weil sie für mich die Erwartungen aus Unterhaltungssicht auf jeden Fall übertroffen hat. Also ich habe ja überhaupt nichts mit der anfangen können, so, aber ich fand die jetzt schon sehr aufbrausend und deswegen auch ziemlich unterhaltsam auf eine Art.
Ja, vor allem hat sich das bei der irgendwie, als hätte sich das alles angestaut und irgendwann ist sie einfach explodiert und hat das alles rausgelassen. Ja. Und das kam halt, glaube ich, bei super vielen gar nicht gut an, aber ich fand es auch wieder super geil. Also ich habe das auch fand das echt gut, aber kam wohl leider nicht so gut an.
Ja, leider nicht. Ich glaube, sie hat sich dadurch echt ein bisschen was versaut, weil ich glaube, die hat schon ziemlich Sympathien dazu gewonnen, weil sie ja auch immer ja so ein bisschen Mediator war zwischen den Parteien oder so, aber naja, irgendwie hat es dann nicht sollen sein und sie hat sich ein bisschen selber versaut. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wir haben jetzt ein bisschen über die Konfro gesprochen, wir haben ein bisschen über einzelne Gewinner, Verlierer gesprochen. Was trauen wir den Kandidatinnen und Kandidaten denn jetzt nach dem Dschungel noch zu? Hat sich da für dich jemand für irgendwas empfohlen oder hat jetzt irgendjemand komplett die Brücken irgendwie abgeschnitten, also dass jemand gar keine Chance mehr hat irgendwie auf Rehabilitation oder wie schätzt du das jetzt ein?
Also ich sehe das relativ neutral. Also ich sehe jetzt niemanden, ich würde jetzt bei niemandem sagen, ich glaube, das könnte die Person nutzen für die Zukunft, dass man da irgendwie an was weiterarbeitet. Ich sehe aber auch nicht, dass irgendwer sich was kaputt gemacht hat unbedingt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer davon profitiert. Zumindest fällt mir jetzt gerade niemand ein. Diese, wie heißt denn nochmal diese eine?
Prince vielleicht?
Ja, Prince, das könnte ich mir noch. Stimmt, wenn Prince nochmal Musik, ich weiß nicht, wie seine Musik ist. Ich habe keine Ahnung, aber ja, Toni, genau. Die meinte ja auch immer mit ihrer.
Easy, breezy.
Aber machst du auch gerade so schön mit deinem Kopf auf die Seite. Das ist ganz wichtig.
Ich habe noch die Steine kurz reingelegt hier.
Okay, sehr gut. Toni wollte ja auch irgendwie dann mit Musik jetzt weitermachen, hat das immer so ganz deutlich nochmal angemerkt, dass sie ja jetzt wieder Musik macht. Ach, ich glaube, das wird also gar nichts, wenn ich ehrlich sein soll.
Ja, Toni weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Ich fand sie ganz gut so, aber hat er jetzt auch absolut nichts gerissen so für die Zuschauer, was jetzt so irgendwie hängen bleibt. Sie war wohl im Camp ziemlich beliebt, aber das hilft halt nichts. Und da konnte dann auch keiner verstehen, warum jetzt Toni gehen muss. Hä, wie kann das sein? Aber für uns hat es auf jeden Fall Sinn ergeben.
Ja, definitiv. Wie siehst du das denn? Also siehst du jemanden, der irgendwie nach dem Dschungel profitiert?
Ja, also ich glaube, dass Prince und Toni, glaube ich, schon an Popularität wieder gewonnen haben, glaube ich. Mhm. Also wenn man das jetzt nach Instagram-Followern sieht, ich habe auch eine Statistik gesehen, dass Elena am meisten gewonnen hat dadurch. Ihr wird das jetzt persönlich, ehrlich gesagt, jetzt nichts groß weiter geholfen haben, weil, also kommt natürlich darauf an, ob sie gewinnt oder nicht, aber ich glaube, man hat jetzt das gleiche Image von ihr als davor auch. Also ja, klar, genau. sie hat in der ersten Woche ein bisschen ein anderes Gesicht gezeigt, aber in der zweiten Woche dann halt wieder das, was wir aus dem Sommerhaus kannten. Und ich meine, das wollte sie ja, glaube ich, eigentlich verhindern. Deswegen glaube ich nicht, dass sie das jetzt so wahnsinnig weitergebracht hat. Bei Dani, da weiß ich nicht. Also sie wird weiterhin bestimmt die Goodbye-Deutschland-Sache machen und muss man dann vielleicht an den Quoten mal schauen, ob das jetzt da nach oben geht oder nach unten.
Das könnte sogar sein, das könnte ich mir noch vorstellen, ja.
Ja, aber so, dass sie da als Fans dazu gewonnen hat, ist glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss mal schauen, wie auch jetzt das Ganze in der Fenetaria weitergeht. Ob du da auch mal vorbeischauen wirst, vielleicht in deinen vielen Besuchen auf Mallorca, ob du da vielleicht mal vorbeischaust.
Ja, bestimmt. Aber dann kommst du mit.
Immer. Ich bin da ja eh, ich habe da eine kleine Finca. Da, ne? Und deswegen, genau, ich bin da, verbring da eh meine, mein Lebensabend bald.
Ja, dann. Aber man muss sagen, Elena ist halt für mich auch, sie sehe ich auch weit vorne, weil die halt auch einen Edelfan hat. Menuhin Fröhlich. Der wird sie ganz nach oben pushen.
Du verfolgst ja den Instagram-Account von Menuhin ziemlich.
Total.
Was ist denn jetzt sein Argument so? Die haben sich ja beim Sommerhaus wahrscheinlich auch angefreundet, nehme ich mal an.
Ja. Er hat irgendwie kein richtiges Argument gebracht. Er hat nur gemeint,
ach, das wundert mich.
Der ist mit dem befreundet und er findet es, genau, er hat gesagt, er findet es hinterhältig, dass so viele die jetzt mögen, weil wir im Sommerhaus wurde die eben nicht so gemocht und er mochte die da schon. Deswegen ist er OG.
Dann geht's ihm wie mir eigentlich. Ich fand sie ja auch schon damals gut. Finde sie jetzt immer noch gut. Also da bin ich mit Menuhin komplett auf einer Linie.
Ja.
Wir müssen vielleicht auch noch mal ganz kurz sprechen über die ganze Übertragung und so. Also da gab es ja in diesem Jahr mehr drumherum, als wir es aus den letzten Jahren gewohnt waren. Ich weiß nicht, ob du da was davon gesehen hast. Also erstmal die Stunde danach natürlich. Hast du das ein paar Mal gesehen oder bist du da eher dann direkt immer schlafen gegangen?
Ich bin da irgendwie komplett raus. Also ich habe das gesehen, dass da extrem viel drumherum ist, wie du auch gesagt hast, was vorher nicht so war. Diese Stunde danach war ja, glaube ich, schon immer, ne?
Habe ich mir. Ich glaube ich, seit 2 Jahren oder einem Jahr jetzt.
Ah ja, okay. Das habe ich mir nie angeguckt, weil eben ist halt zu spät, ne? Wenn ich dann arbeiten muss und so. Da kann ich gerade noch das Dschungelcamp meistens fertig gucken, aber dann muss ich leider weg.
Dann ist Schluss.
Genau. Und ich ertrage Olivia Jones nicht mehr.
Du erträgst sie nicht mehr, dann darfst du auf keinen Fall Stern-TV in den nächsten 12 Monaten einschalten, weil ich glaube, da wird sie jede Woche zu Gast sein.
Ja.
Die Stunde danach finde ich wirklich enttäuschend, wie das Ding hinter den Erwartungen zurückbleibt. Oder da könnte man so viel draus machen. Es gibt so viel Potenzial, ja, daraus eine gute Show zu machen eigentlich. Du könntest da, also das machen sie ja auch schon, dass sie da mit Leuten sprechen und so, die da im Hotel Versace sind. Aber das ist halt in den meisten Fällen auch super langweilig, weil das halt Menschen sind, die einem halt überhaupt nichts sagen.
Ja.
Also wenn das jetzt nicht gerade irgendwie Mike Heiter ist oder die Freundin von Marco. Aber dann auch diese aufgedrehte Stimmung im Studio, da ist ja dann wirklich immer so ein Michelin-Zäpfchen da, so ein Michelin-Männchen da, das immer so Power macht. Also entweder ist halt Julian F.M. Stöckel da oder halt Ross Anthony oder Michaela, der Currywurstmann war auch schon 3-mal da, glaube ich. Ja, solche Leute sind halt dann alle da. Da sind ja auch mal 3 Leute da. Das ist ja auch immer der Punkt. Also es sind immer 3 auf einmal da. Und dann saufen die sich auch zu. Also man hat es am meisten gemerkt da am Sonntag bei dieser Dschungel-Halbzeitshow. Da waren ja alle komplett weg irgendwie. Die waren ja alle dann auf 180.
Aber wundert dich das?
Mich wundert das nicht, aber ich würde halt da nicht 6 Leute da hinsetzen und dann vor allem neben Angela Fingererben,
die
überfordert ist.
Die tut mir am meisten leid, die wird, glaube ich, Burnout haben danach.
Ja, die muss danach wieder direkt zu Temptation Island weiter, glaube ich, die moderiert das ja auch, die ist da perfekt vorbereitet, glaube ich.
Ja.
Ja, aber das ist wirklich, also das ist ein nerviges Schauerlebnis irgendwie, das macht überhaupt keinen Spaß, weil die sind so laut, auch für die Uhrzeit, die senden ja bis 1 Uhr nachts und da dann immer so laut noch und alles so hell und also klar, die schalten ja auch nach Australien rüber und da sind die Leute ja gerade beim Frühstück, ja. Das ist ja normal, dass es hell ist, aber das hat überhaupt nicht so eine Late-Night-Atmosphäre und wenn man da jetzt sich dagegen die Promi-BB-Late-Night anschaut mit Jochen und Melissa, da kann man ja auch viel sagen, dass die oftmals auch ein bisschen so drüber sind, aber das ist schon viel angenehmer. Also da muss man auf jeden Fall sagen, die eine Sache, die Promi-BB dem Dschungel vor, also wo sie vorne sind, ist auf jeden Fall die Late-Night-Show.
Ja, ich finde es gerade vor allem überraschend, weil immer wenn halt, da ist ja bei der letzten Werbung irgendwie schon so eine Vorschau für die Stunde danach, wo dann irgendwie alle schon da sitzen und irgendwie schreien und das ist schon immer so laut und nervig. Ich halte das kaum aus und das sind 10 Sekunden und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die das wirklich auch in der Show dann so durchziehen. Ich dachte, das ist so dieser Moment, so schaltet alle ein, dass sie da rumschreien und irgendwie auf sich lenken wollen. Aber das finde ich schon krass, wenn man das so durchzieht.
Ja, und dann spielen die da auch noch mal so Spiele und so, die sind alles so nichtssagend und keine Ahnung. Das ist auch nicht so wirklich lustig alles. Ich weiß nicht, ein bisschen wie dieser Podcast auch. Also ein bisschen die Stunde danach auch wie Fazit für alle.
Stimmt. So, du sagst, dann spielen die da noch irgendwas.
Alle auf 180. Das ist,
alle betrunken.
Ja. Ja, aber dann gab es ja auch noch diese Sonntagsshow, eben diese Halbzeitshow. Und da muss ich mich, glaube ich, auch dazu äußern, weil ja auch viele sich an mich gewandt haben jetzt. Dennis, wie stehst du eigentlich dazu? Weil du bist ja so ein Detlef-Fan. Und Detlef war ja in dieser Halbzeitshow da zu Gast. Und das war ja so der große Punkt, der jetzt in dieser Sendung so verkauft wurde, dass Detlef jetzt, wenn er da eben eine gewisse Anzahl an Punkten holt in so kleinen Spielchen, dann darf er nach Australien in den Dschungel ziehen. Und das ist von Anfang an eine Scheißidee gewesen, weil ich natürlich das aus vielen Interviews und Facebook-Kommentaren von Detlef Steves wusste, dass er da mal niemals einziehen würde. Das hat er auch schon mehrfach gesagt. Aber dann das so hinzustellen, als wäre das sein größter Traum. Ich glaube ihm, dass er die Sendung gerne schaut und da vielleicht auch mal gerne auf das Gelände würde. Aber er hat schon mehrfach gesagt, dass er da niemals hingehen würde. Und die ganze Sendung darum aufzubauen, dass er da einziehen will und dass es sein großer Lebenstraum ist und so, das war von Anfang an eine Scheißidee. Und das auch so als Zentrum der Sendung irgendwie zu gestalten, also dass es gar nicht so wirklich jetzt um die aktuelle Staffel geht, sondern dass es eigentlich so darum geht, wie Detlef jetzt in den Dschungel zieht. Das war alles dumm, also das war alles scheiße eigentlich. Also das hast du auch nicht geschaut, aber.
Nee, also ich hatte da kurz reingeschaut, weil das eben ja früher lief und habe dann eben nur das mit Detlef gesehen und ich habe halt reingeschaltet, als der schon irgendwie da ein Parcours da gemacht hat oder was weiß ich und ich war halt einfach mega verwirrt, weil ich mich auch gefragt habe, was es damit zu tun hat. Und dann bin ich auf Twitter und dann habe ich irgendwie eine Konversation zwischen Anredo und dir, glaube ich, gelesen. Und dann meintet ihr eben auch so, als ob der nicht schon eher angefragt worden wäre. Und das habe ich dann eben auch direkt gedacht, weil das ist doch so ein Traumkandidat, wo ich gedacht hätte, der wäre bestimmt schon einige Male angefragt worden. Und wenn er das wollen würde, hätte er auch seinen Traum.
Vor allem auch für Sommerhaus. Ich meine, ja, auch für Sommerhaus waren die bestimmt schon tausendmal angefragt, weil ich meine, so viele Promi-Paare gibt's ja nicht.
Ja.
Also Promi in Anführungsstrichen natürlich, aber so viele Paare, die jetzt so öffentlich auch ihre Liebe zeigen, gibt's ja auch nicht. Aber die machen das halt, glaube ich, einfach nicht. Die haben da nicht so Bock drauf. Mhm. Und wenn man jetzt Detlef muss reisen und so kennt, dann weiß man auch warum, weil er halt eine totale Mimi ist, die halt überhaupt nicht sich traut.
Ja, finde ich auch komplett random einfach. Das war wirklich, warum? Ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden.
Also ich verstehe, warum es die Sendung gibt, weil sie hatten ja immer Quotenprobleme am Sonntag, weil da immer davor ein Film lief und dann halt so ein großer Bruch da war zwischen dem Film und Jim Dschungel. Also sie wollten da so ein bisschen Audience-Flow-mäßig
Die Sendung an sich, die macht ja Sinn. Also da sage ich auch nichts gegen. Aber warum das mit Detlef? Also wenn es jetzt Detlef die Soest gewesen wäre, ne, das wäre schon gut.
Dann ja, das wäre interessant geworden. Der ist ja auch erfolgreicher Buchautor, muss man auch mal sagen.
Ja, das stimmt.
Der zieht da nicht ein.
Das stimmt, der braucht das nicht. Aber was ich schon gedacht habe, vielleicht Menowin, oder der war noch nicht, ne, im Dschungelcamp.
Menowin war bei Promi-BB, aber
genau,
nicht im Dschungel.
Genau, aber nicht. Okay, weil der hatte nämlich letztens gefragt, der ist irgendwie so im kompletten Midlife-Crisis angekommen, glaube ich. Der postet die ganze Zeit von seinem DSDS irgendwie sein ganzes Instagram voll, was war euer Lieblingsauftritt und so, da kann sich kein Mensch mehr dran erinnern. Das war halt vor 10 Jahren. Und jetzt hat er letztens einen Fragensticker da in seine Story gepackt und gefragt so, ja, wo würdet ihr mich gerne im Fernsehen sehen? Egal welcher Sender, so auf die hat das irgendwie so. Und dann hat auch jemand geschrieben, ja, Ibis und so. Dann hat er auch
eine Tagesshow.
Ja, das wäre auch gut. Und dann meinte er so, er hat dann irgendwie so einen nachdenkenden Emoji gemacht. Da habe ich mir gedacht, ja, das wäre eigentlich auch nicht, gar nicht mal so übel, glaube ich.
Das kann mir keiner erzählen, dass der nicht schon 8 Angebote hatte.
Ich glaube, der ist zu unbekannt mittlerweile.
Nein.
Wer kennt
Quatsch,
den
ey.
Denn noch?
Ey, da ist Toni Trips gerade drin.
Ja, okay, stimmt. Das stimmt.
Ich glaube, wir sehen ihn schon nochmal. Der war ja auch schon mal Promi-BB. Hat da, glaube ich, auch eher gewonnen als verloren an Sympathie. Im Sommerhaus, muss man sagen, hat er auch verhältnismäßig eine gute Figur gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann noch auf seinem Plan steht, da in den Dschungel zu ziehen. Ja.
Mal sehen. Vor allem, wenn er jetzt so aktiv danach sucht, ne? Wer weiß.
Am Sonntag davor gab es aber auch ein anderes Special, und zwar mit Dr. Bob. Dr. Bobs Australien hieß das, mit Evelyn und mit Thorsten Legert, die zusammen mit Dr. Bob durch Australien gereist sind. Und das fand ich aber richtig gut dagegen. Also im Gegensatz zur großen Dschungel-Halbzeitshow fand ich das richtig geil. Aber ich stehe ja auch auf solche Reisereportagen und so. Und dann mit den beiden und Dr. Bob. Das war auch nicht so trashig gemacht vor allem. Das war eher schon so eine, ist fast schon so eine normale Dokumentation, klar. Mhm. Mit Evelyn und Thorsten Legert, die nochmal die Greatest Hits raushauen, die sie auch im Dschungel rausgehauen haben. Aber ich meine, so grundsätzlich fand ich das schon echt ziemlich, ziemlich charmant. Also das hat sich schon gelohnt, das dabei zu haben. Vor allem halt jetzt mit den Buschfeuern und so hat das schon dazu gepasst, dass man so mehr über das Land erfährt und so, dass man das auch so verkauft, als würde man da irgendwie das Land erkunden, wenn man den Dschungel schaut und so. Es hat auch wirklich so gewirkt, als würde Dr. Bob da so wirklich sein Australien zeigen. Er hat die dann auch dahin geführt, wo er halt Leute kennt, da waren die dann irgendwie mal halt Koalas halten da bei so einer befreundeten Frau und dann waren die noch ja da irgendwie da im Watt da fischen oder da halt in diesem Ebbe-Flut-Dings auf dem Strand irgendwie, da haben sie dann so Krabben gesammelt und so. War schon alles ganz unterhaltsam irgendwie, also es hat mir ganz gut gefallen. Dann ärgert
mich das aber, weil ich hätte eben gedacht, gerade bei den Gästen, dass das eben so trashig aufgebaut sein würde. Deswegen habe ich da also nicht klar, reingeguckt.
Es ist schon noch ein bisschen trashig, aber
ja, davon geht man aus, ne? Aber das ist halt so auch noch interessant war. Schade, habe ich nicht gesehen.
Ja, vielleicht gibt es das ja nächstes Jahr nochmal. Also das kann man ja auch wiederholen, durchaus mit anderen Leuten da. Kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht Prince Damien, wenn er jetzt die Krone holt, dann vielleicht irgendwie nächstes Jahr nochmal mit Dr. Bob durchs Land zieht, kann sein. Aber das hat für mich Sinn ergeben, dass man das so am Sonntag irgendwie mal da in die Primetime packt und vor den Dschungel packt. Das habe ich mir ganz gerne angeschaut, aber die Dschungelshow, das war eher nix. Naja, dann lassen wir es gut sein mit dem Dschungel und legen ihn jetzt, glaube ich, hinter uns. Also ich glaube, jetzt können wir in guten Gewissens ablegen, schön abheften und in die Schublade packen. Jetzt haben wir 3 Wochen darüber gesprochen und das muss auch jetzt mal reichen. Also irgendwann muss auch reichen. Irgendwann ist auch gut. Die gehen zwar irgendwann noch zum Promi-Dinner natürlich, traditionelle Promi-Dinner. Da vielleicht auch noch mal ein paar Worte dazu dann. Aber ich glaube, so viel müssen wir jetzt dazu auch nicht mehr sagen. So. Dann würde ich sagen, machen wir einen krassen Break und gehen rüber in die Fiction-Abteilung und gehen zu Netflix. Da ist am vergangenen Freitag eine 2. Staffel angelaufen von einer Serie, die wir schon mal hier besprochen hatten. Damals hast du die so ein bisschen vorgestellt. Es geht um Sex Education und jetzt kommt deine größte Begründung und deine große Chance zu begründen und darzulegen, deine Gründe, warum du nicht das schauen konntest und warum du jetzt tatsächlich von dieser 2. Staffel, auf die du dich so gefreut hast, noch nichts gesehen hast.
Ja, da kamen mehrere Gründe zusammen. Also zum einen bin ich gerade tatsächlich gestresst von meinem Real Life mal wieder, was ich vorhin schon angemerkt habe, weswegen ich das tatsächlich noch nicht geguckt habe. Und tatsächlich gucke ich das mit meinem Freund zusammen. Der hätte mich einen Kopf kürzer gemacht, wenn ich das schon alleine angefangen hätte. Hatte ihn jetzt aber trotzdem so weit, dass ich sage, okay, ich gucke trotzdem schon alleine rein. Und hatte dann, wie gesagt, aber einfach wirklich gar keine Zeit. Und das nervt mich ein bisschen, weil es wirklich, also Staffel 1 für mich, eine meiner Herzensserien sind. Aber ich freue mich drauf, das noch zu gucken, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie du das jetzt bewertest, sagen wir es mal so.
Ja, ich mach's auch gar nicht so lange, weil, ja, wenn du es nicht gesehen hast, ich werde jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen natürlich, ich werde eigentlich gar nichts vorwegnehmen, nur mein Eindruck. Ich muss sagen, ich hatte echt Schwierigkeiten, in die Staffel zu kommen und das hat mich schon überrascht, weil ich ja die 1. Staffel auch mochte und ich habe nicht so ganz sehen können, wo das jetzt große Probleme geben könnte. Aber die 2. Staffel ist immer ein bisschen schwer bei Serien. Das ist ja generell so, dass man dann nicht so genau weiß als Creator, hier in dem Fall dann eben diese Lori Nunn. Mhm. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt alles größer und erweitere ich jetzt sozusagen den Horizont der Serie so weiter? Oder ja, bleibe ich so ein bisschen bei meiner kleinen Geschichte? Und ich finde, man hat hier leider ein paar Fehler gemacht, die sich vor allem in der 1. Staffelhälfte ja dann niederschlagen. Man ist da eben in ein paar Fehler getappt von so klassischen 2. Staffel-Problemen. Und ich finde das vor allem bei Otis ganz ja offensichtlich. Also man muss ja vielleicht noch ganz kurz wiederholen, aus der 1. Staffel. Otis ist ja so ein unsicherer Typ, der hat eine Mutter, die ist Sextherapeutin und er hat jetzt so ein bisschen zwar das theoretische Wissen über Sex und ist dadurch eben in der Schule so ein bisschen als der große Sextherapeut und Sexexperte in der Schule, da ist er so aufgestiegen dazu. Und hat dann eben diese kleinen Treffen und diese kleinen Beratungssessions da irgendwie veranstaltet und jeder hat sich so ein bisschen bei ihm irgendwie gut aufgehoben gefühlt, weil das eben in der Schule nicht so ein großes Thema war und diese Sexualkunde in der Schule eben gar kein Thema war eigentlich. Es gab ja auch so ein gewisses Love Triangle zwischen Otis und Maeve, heißt sie, glaube ich, und er hatte am Ende der ersten Staffel dann aber eine andere Freundin, nämlich Ola. So, das ist, glaube ich, erstmal alles, was man, glaube ich, wissen muss zur ersten Staffel, oder?
Ja. Genau, würde ich auch sagen.
Genau, und jetzt hat man ja dieses Ausgangs-Love-Triangle schon, das in dieser Staffel natürlich auch weitergesponnen wird. Aber mein großes Problem ist, dass drumherum so viel noch reingebracht wird und so viel prasselt auf einen ein in den ersten 4 Episoden von diesen 8, 9 Episoden, dass das so super unübersichtlich wird und dass man gar nicht mehr versteht, warum die Charaktere so Probleme haben mit ihrer derzeitigen Situation. Also warum kommen sie überhaupt in die Situation, dass sie da jetzt noch jemanden anderes haben, mit dem sie sich was vorstellen könnten? Und das ist fast bei jedem Charakter so, muss ich sagen. Also es gibt ja dann auch noch seinen besten Freund Eric.
Ja.
Der findet in der ersten Staffel ja über sich heraus, oder ich glaube, er war sich darüber schon im Klaren, aber ich glaube, seine Familie findet es heraus, dass er schwul ist. Bei ihm habe ich die meisten Probleme damit, wie das jetzt aufgelöst wird, weil es gab ja dann auch diesen Bully-Typen da, diesen Adam in der ersten Staffel, der ihn ja vor allem so penetriert hat da und getriezt hat. Getriezt, auch ein schönes Wort übrigens, das ich hier eingearbeitet habe. Und jetzt entwickelt sich daraus auch so eine Geschichte. Also zwischen Eric, zwischen Adam und zwischen, ich weiß gar nicht, ob der in der ersten Staffel schon dabei war, aber Raheem oder so, das ist dann eben noch eine männliche Figur, mit der Eric dann viel abhängt.
Schade, warum?
Ja, vor allem bei Adam muss man das halt sagen, weil ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen problematisch auch, wie schnell die Serie vergisst, was das überhaupt für ein Charakter war in der ersten Staffel. Ich meine, der war ja wirklich super unsympathisch. Die versuchen das auch so ein bisschen zu thematisieren, aber das kommt viel zu kurz. Und wie das Ganze dann vor allem auch ja im letzten Drittel dann ausgespielt wird, das finde ich ein bisschen problematisch. Also das hat mir nicht so ganz gefallen.
Ja, vor allem war der wusste doch selber über sich noch gar nicht, dass er so Tendenzen gegenüber Männern hat, oder? Also
ja, das hat er dann eben am Ende über sich herausgefunden, dann in der ersten Staffel.
Ja.
Klar, das entwickelt sich schon bei ihm so, das wird auch ganz einigermaßen gut dann auch erklärt, wie das bei ihm persönlich dann vonstatten geht, aber so die Beziehungen, aber auch eben dieses große Love Triangle, also man hat dann eben Otis, wo man nicht so ganz versteht, okay, warum will er jetzt eigentlich zurück zu Maeve, weil die Beziehung mit Ola klappt perfekt eigentlich und die passen so gut zusammen, also ich habe das nicht so ganz verstanden. Also klar, man kann es verstehen, ich meine, die Gefühle kann man jetzt nicht unbedingt erklären, aber so aus objektiver Sicht, finde ich, gab es jetzt nicht so den Punkt, warum jetzt er an seinem Status quo irgendwas verändern muss. Hm. So, ich finde es tendenziell gut, dass Gillian Anderson so viel mehr zu tun bekommt, weil die war ja wirklich schon wahnsinnig gut in der ersten Staffel. Also das ist ja die Mutter, die Schauspielerin der Mutter in der ersten Staffel. Die war ja unglaublich gut schon. Gillian Anderson sieht man auch immer gerne, aber sie bekommt halt viel mehr zu tun und ich finde, das reißt einen manchmal auch so ein bisschen raus, weil ich finde, die Erwachsenenprobleme sind ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, aber sie sind schon uninteressanter als so die Hauptprobleme der Jugendlichen.
Ja.
Das finde ich auch schon ein bisschen störend teilweise, aber nicht ganz so schlimm. Also sie macht immer Spaß, wenn man die sieht. Das ist, also so ist es nicht, dass es keinen Spaß macht.
Das wäre traurig, wenn die keinen Spaß mehr machen würde. Die ist echt gut.
Nein, darauf kannst du dich einstellen. Also das ist immer noch eine gute Figur. Eine gute Figur ist auch Amy, die hat auch eine schöne Arc in dieser Staffel. Das ist so ein bisschen die MeToo-Storyline. Also ich kann ja mal erklären, worum es geht, weil das ist ja wirklich nur die Ausgangssituation. Ja. Sie wird eben im Bus sexuell belästigt auf eine Art, die ich jetzt mal noch nicht sage. Mhm. Aber sie wird im Bus sexuell belästigt und hat damit eben dann die ganze Staffel eigentlich über zu kämpfen. Mhm. Und ich finde, das wird eigentlich gut aufgezeigt, wie weitreichende Folgen ein in Klammern, oder nicht in Klammern, in Anführungsstrichen kleiner Zwischenfall den sie auch ziemlich schnell abhakt, aber wo dann so das ganze Umfeld sagt, okay, du musst vielleicht doch nochmal drüber nachdenken.
Ja.
Das wird schon ganz gut aufgezeigt, finde ich. Das find ist so ein bisschen auch ein Highlight.
Gutes Thema für die Serie, also ist, finde ich, sehr, also gut passend, kann man gut da aufgreifen.
Ja, das machen die gut. Also, wie gesagt, die Serie macht immer noch mehr gut, als sie schlecht macht. So ist es nicht. Mhm. Aber ich finde es schon ein bisschen enttäuschend, dass die in relativ viele typische Fehler oder Fallen hineintappt von so einer zweiten Staffel. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen weniger gewünscht. Aber das ist jetzt alles nichts, was man nicht schnell in einer dritten Staffel in den Griff bekommen könnte. Also, ich meine, so einzelne Charaktere sind auch schnell wieder rausgeschrieben. Mhm. Und so, das kann man alles schnell korrigieren wieder. Aber ich habe jetzt auch noch nicht von vielen so die Probleme gehört. So, ich habe ein paar Mal auch das gehört mit den Love Triangles, dass das ein bisschen zu viel ist. Mhm. Aber sonst, glaube ich, kommt die auch ganz gut an und so. Es schaut immer noch toll aus. Es gibt immer noch einen tollen Soundtrack. Die Schauspieler sind immer noch gut. Also ich meine, das ist alles noch auf dem Level der ersten Staffel, würde ich sagen. Aber so aus Story-Sicht machen sie für mich den Fehler, dass sie das alles ein bisschen zu sehr ausbreiten in die, also es wird alles breiter, es wird alles auch kürzer, es gibt gar nicht mehr so lange Dialogszenen wie der ersten Staffel, das hat mich so auch gestört, weil das war ja auch so ein bisschen das Tolle an der Serie, dass es diese Beratungen zwischen Otis und den anderen gab, das gibt es jetzt nicht mehr so oft, also da kann man sich auf jeden Fall drauf einstellen.
Okay.
Ja.
Aber ich bin so trotzdem kürzere Szenen, leider. Positiv überrascht über deine Bewertung, sage ich mal, weil ich gehe immer in eine zweite Staffel eben erstmal sehr negativ rein, weil ich mir immer denke, weil wie du sagst, es gibt halt einfach diese Fallen, in die sehr viele tappen in einer zweiten Staffel, weil sie dann irgendwie noch mehr natürlich liefern wollen und so, und das ist manchmal gar nicht unbedingt so gut, weil es dann eben zu viel ist und so, und deswegen bin ich sehr froh über deine Wertung, sag ich mal, weil die echt positiv ausfällt.
Ja, also ich würde immer noch, wenn ich jetzt so 10 Punkte vergeben könnte, dann würde ich bestimmt immer noch so eine 7 geben. Also das ist jetzt alles nicht so dramatisch, aber es ist halt nicht mehr diese 8 oder 8,5 aus der ersten Staffel. So.
Aber dann freue ich mich immer noch. Das ist gut.
Du kannst wurde mir nicht genommen. Auf jeden Fall. Dir wird es gefallen, glaube ich. Ich bin gespannt, wie du reinkommst. Kannst du ja vielleicht irgendwann auch mal ein kleines Update geben.
Werde ich wahrscheinlich.
Auf Twitter zum Beispiel.
Genau.
Ja, wo kann man dir da nochmal folgen?
My Eyes, nein. Jetzt heiße ich Tea Feed Tears.
Okay, Tea Feed Tears also. Da kann man dir dann folgen und wir gehen jetzt aber weg von Sex Education und kommen zu einem Spiel. Und ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, das wird ein kleines Geheimnis sein, wie dieses Spiel aussieht.
Ich bin ganz aufgeregt schon.
Was denkst du denn jetzt? In welche Richtung könnte es gehen? Du machst dir bestimmt viel zu viele Hoffnungen schon. Du hast bestimmt auch was viel Krasseres im Gedächtnis, als ich gerade vor mir hier liegen habe.
Also
aber was denkst du denn?
Wie jeder Mensch weiß, der mich ein bisschen kennt, prinzipiell denke ich immer negativ. Aber nein, ich habe mir ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt einfach. Ich habe gar keine Erwartung. Okay.
Dann sage ich gar nicht mehr viel, außer zu sagen, liebe Jana, herzlich willkommen zu Boschmann, das Quiz.
Oh Gott, warum?
Ja, also das verstehen es, glaube ich, auch nur zwei Leute, die den Podcast hören, warum das irgendwie witzig ist. Vielleicht musst du ganz kurz nochmal erklären, was deine Hintergrundgeschichte mit Daniel Boschmann ist und wie, also warum ist das jetzt witzig, was ich jetzt hier gemacht
habe. Ja, meine beste Freundin, die Lea, liebe Grüße an der Stelle, und ich haben so eine kleine Historie mit Daniel Boschmann, der Frühstücksfernsehen-Moderator aus dem Sat.1, falls den jemand nicht kennen sollte. Viele. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ich kann dazu gar nichts sagen. Wir haben so ein bisschen, wir necken uns immer mit Daniel Boschmann auf Twitter. Waren jetzt
aber
auch schon.
Wie ging das los? Das weiß ich nicht.
Wie ging das los? Gute Frage. Ach, Lea und ich waren bei der ersten Aufzeichnung von Late Night Berlin und da war der auch, so als normaler Gast halt, der stand da im Foyer. Und ich kannte den gar nicht und Lea kannte den aus dem Frühstücksfernsehen. Und dann meinte ich so, ja, komm, lass mal hingehen dann, weil war mir dann, ich kenne den ja nicht. Aber wir sind halt nicht hingegangen, weil wir uns nicht getroffen, also sie wollte das nicht. Und dann haben wir dem aber auf Twitter eben geschrieben, dass wir den sehen und so. Und irgendwie ab da ging das dann los. Und es ist, wie er selber sagt, eine Hassliebe, möchte man sagen.
Okay. Ja. Aber würdest du sagen, du kennst ihn so ein bisschen oder du verfolgst zumindest das, was er auf den sozialen Medien macht oder so? Das würde dir nämlich helfen, so ein klares kleiner Tipp.
Ja, also nicht immer alles, ich bin ehrlich, ich verfolge jetzt nicht alles, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wir werden sehen. Ich will mal lieber nichts sagen dazu.
Okay, wir schauen mal, wie das Ganze aussieht. Ich habe 7 Fragen vorbereitet, die sich natürlich alle auf Daniel Boschmann beziehen. Und bin gespannt, wie viele du am Ende
aber echt unter Druck hier
richtig beantworten kannst. Ich fange mal an, okay?
Ja, bitte.
Okay. Wir fangen mal ganz, ganz langsam an. Und ich sage dir, nenne 3 Sendungen, die Daniel Boschmann in seinem Leben moderiert hat.
Oh, da fallen wir jetzt auf die Stelle. Ah doch, hier, Endlich Feierabend, wundervolles Abendmagazin, das es nicht mehr gibt, weil es niemand geguckt
Leider
hat.
Leider abgesetzt.
Dann das Frühstücksfernsehen natürlich und Dancing on Ice, wo ich natürlich auch schon zu Gast war. Nee, nicht zu Gast, um Gottes Willen. Ich kann absolut nicht Eis laufen im Publikum.
Okay, du hast natürlich goldrichtig gelegen mit diesen 3. Also alle 3 stimmen. So, und jetzt wird es ein bisschen interessanter. Das war ja ein bisschen zum Warmwerden. Nochmal auch vielleicht für die Leute, die es vielleicht Daniel Bosch mal gar nicht kennen. Du hast schon gesagt, Moderator Frühstücksfernsehen ist, glaube ich, so seine größte, ja, seine größte Tätigkeit bisher. So.
Ja.
Welches besondere modische Item hatte Daniel Boschmann vor Ewigkeiten online bestellt, ehe er es eines Tages sehr zu seiner Überraschung in seinem Büro liegen sah?
Oh, das weiß ich sogar. Also, das waren irgendwie solche komischen Schuhe. Oder was waren das? Waren das Schuhe oder Socken? Ich glaube, das waren solche richtig hässlichen Zehenschuhe.
Und das ist richtig. Das waren richtig hässliche Zehenschuhe, habe ich mir genauso aufgeschrieben hier. Die Weiterentwicklung der Flipflops waren es. Also er hat damals anscheinend online irgendwas unterstützt, irgendein Produkt unterstützt und das kam dann irgendwann später angeliefert und es war dann eben tatsächlich ein mega hässlicher Schuh, eine Weiterentwicklung des Flipflops eben, wo oben dieses Band fehlt. Man hat irgendwie den großen Zeh, den steckt man in so eine Lasche rein und hinten ist auch so eine kleine Befestigung und dann wird das so quasi nur noch so eine Fußfläche quasi und das kam dann eben an und das hat er in einer Instagram-Story, glaube ich, auch irgendwie verpackt und hat das dann irgendwie
hochgeladen. Ja, man nennt Daniel Boschmann auch den unerfolgreichen Joko Winterscheid, wenn es um Unterstützung von seltsamen Unternehmen geht.
Ich dachte, der unerfolgreiche Joachim Winterscheid ist schon Joachim Winterscheid. Aber,
Sounds fair.
3. Frage. Weshalb lachte Daniel Boschmann im Dezember 2019 am Düsseldorfer Flughafen Tränen?
Oh, wann war das?
Dezember 2019.
Ach du Scheiße.
Das war erst.
Oh, das war bestimmt auf Instagram und der hat immer so lange Stories, die gucke ich mir gar nicht an. Also oft nicht an. Oh, warum
ich
könnte
glaub,
der?
Ich glaube, das war sogar ein Video, das was er hochgeladen hat. Ich glaube gar nicht, es war eine Story.
Boah, warum könnte man sich jetzt totlachen? Das ist so gut. Ich glaube,
ja,
also das sagt
ich
mir jetzt
kann
gar
dir mal einen
nichts.
Tipp geben. Es gibt eine Verbindung zu einem alten WG-Mitbewohner und das hat damit
Ach,
zu tun.
Stimmt, der Donny hat ihm irgendwas Lustiges geschickt oder so, ne?
Es ging um das Thema, dass auch Peter Ludolf gerne mal aufbringt.
Ach, Nudeln.
Es ging um Nudeln. Es ging um ein Nudelgericht nach dem Feiern, weil irgendwie, ich habe es auch nicht ganz verstanden, was daran jetzt genauso lustig war, aber
jetzt
irgendwie hat Donny,
ich mich aber wieder.
Genau, Donny hat ihm irgendwie geschrieben, dass er irgendwie jetzt 500 Gramm Nudeln macht mit Soße und schneidet sich eine Zwiebel auf oder so und das hat er irgendwie abgefeiert, weil das war irgendwie ganz morgens irgendwie am Düsseldorfer Flughafen und er hat nicht fassen können, dass jemand sich Nudeln macht irgendwie. So
ja, vor spät. Allem, ich habe das echt nicht kapiert. Da muss noch irgendein Insider muss da noch mitspielen, weil das war halt auch einfach nicht lustig.
Ich weiß auch nicht, was. Deswegen habe ich es mit reingepackt, weil ich glaube, das war so absurd, dass du es dir irgendwie hättest merken können.
Jetzt, wo ich es wieder weiß, ja, aber bin ich jetzt nicht drauf gekommen.
Es war, glaube ich, der einzige Fehler, den du bisher gemacht hast. Ich glaube, 2 von 3 hast du bisher.
Ja, okaye Quote, sage ich mal.
Beschreibe das Kostüm, das Daniel Boschmann am 11.11. bei Instagram hochlud.
Oh je, was hatte der
das
an?
Das war 11.11. natürlich Karnevalsbeginn. Ja. Das war ein Foto in einer großen Halle und du hast es, glaube ich, auch geliked. Also.
Hoppla. Habe ich da mal wieder durchgescrollt und einfach nein. Also es müsste mir ja aufgefallen sein, wenn es ein Kostüm war, ne?
Puh. Wahrscheinlich. Zieht schon Aufmerksamkeit auf sich.
Das ist schon ein bisschen peinlich. Gute Frage, was war das?
Du bist die einzige Person, die Lösung, glaube ich, wissen könnte. Deswegen ist es, glaube ich, nicht peinlich, wenn du es nicht weißt.
Das stimmt. Es wäre peinlich, wenn ich alles richtig hätte, würde ich mal sagen.
Ich denke auch.
War das ein Dino oder so?
Das war kein Dino. Das war kein Schade. Dino. Es war, also ich glaube, dass es ein Dalmatiner ist. Ich glaube, es ist ein Dalmatiner. Aber der Dalmatiner steht nicht einfach so da, sondern er sitzt auf einem Besen und vorne an dem Besen, und es ist auch nicht so ein Hexenbesen, sondern es ist wirklich so ein flacher Besen. Also vorne mit dieser Fläche, diese flache Fläche. Ja. Und vorne auf dem Stiel drauf ist noch ein Einhorn, ein buntes Einhorn befestigt. Und ich weiß nicht, was dieses Kostüm. Also,
vielleicht hat er auch einfach nur Windpocken oder so. Und du dachtest, das ist ein Kostüm, irgendeine Hautkrankheit.
Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es sein normales Outfit. Oder?
Das kann auch sein. Wenn ich mir manchmal angucke, was der bei Dancing on Ice und so trägt, würde es mich jetzt auch nicht überraschen.
Was trägt er denn da so? Hat er so eine
so Glitzeranzüge und so. Also mehr so auf diesem hier von Höhle der Löwen, wie heißt der? Der auch immer solche komischen Glitzeranzüge trägt. Ralf Dümmel? Nee.
Dümmel, ja. Doch, Dümmi. Ne? Dümmi. Ja.
Dümmel wie dumm. Dumm wie Dümmel.
Ja. Besser wären die Gags heute nicht mehr.
Nee.
Das ist so.
Einfach hinnehmen, bitte. Und nicht ausschalten.
Also, hier auch leider nicht die richtige Antwort. 2 von 4, glaube ich.
Boah, das ist echt schlecht.
Jetzt kommen wir zu einer Frage zu Weihnachten. Da weißt du bestimmt Bescheid. Für welches modische Item entschied sich Daniel Boschmann an Weihnachten 2019? Da hat er ein.
Da hat er so ein Pullover an. Kann das sein?
Er hatte, ja, es gibt auch Fotos mit Pullover. Das ist jetzt zwar nicht gemeint. Ich meine eher was im Gesicht zu finden ist.
Im Gesicht? Ist
auch ein Foto bei ihm auf Instagram.
Hatte der irgendwas im Bart oder so?
War nee, der hatte nichts im Bart.
Ich habe nämlich von irgendjemandem ein Bild gesehen, der irgendwas sich in den Bart geschmiert hat, aber dann war das nicht der.
Das war der Wendler, das ist der normale Bart.
Wahrscheinlich, ja. Was war das dann? Boah, mir wäre jetzt echt, ich dachte jetzt der Pullover, dachte schon so, jetzt habe ich endlich wieder was
richtig. Ja, man könnte das natürlich auch durchgehen lassen als modisches Item. Ich würde den halben Punkt geben. Ich
Im
löse
Gesicht
es mal auf.
Hatte der was?
Ja, im Gesicht.
Okay, jetzt musst du auflösen, ja.
Ja, es ist eine Brille aus Zuckerstangen, also so eine rot-weiße Zuckerstange, da hat er so eine Brille.
Ah, ja, sagt mir jetzt sogar, glaube ich, was. Jetzt, wo ich es mir vorstelle, sagt es mir was, aber wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen, leider.
Nächste Frage, neue Chance.
Okay, jetzt muss richtig sein.
Wie legte Hundetrainer César Milan Daniel Boschmann im November 2019 rein? Da gab es so einen Prank. Wettbewerb zwischen den beiden irgendwie. Wobei der erste Prank, den Daniel Boschmann gemacht hat, den fand ich auch nicht wirklich pranky. Also der hat ein Foto von ihm gemacht, als er geschlafen hat. Das war so ein Prank. Und dann hat sich dieser Hundetrainer jetzt bei ihm revanchiert.
Puh. Boah, ich
gerade Fragen.
Das sind schwierige Fragen. Es ging gleich los und dann ging es rasant abwärts für mich.
Gar keine Ahnung oder so.
Ging genauso rasant abwärts wie die Quoten von Endlich Feierabend.
Genau. Ja, hoffentlich wirst du nicht abgesetzt als Gast.
Nein.
Dann fliegst du nicht raus.
Nee, habe ich keine Ahnung. Sag mir jetzt überhaupt nichts.
Es ist wahnsinnig witzig auch. Vielleicht hast du es deswegen vergessen, weil es so witzig war. Und zwar gab es ein kleines Video, wo dieser César oder irgendwie ein Helfer von ihm hat ihm das Essen geklaut. Die saßen so irgendwie in der Kantine, glaube ich, und dann haben sie ihm das Essen irgendwie woanders hingestellt und da war er für 3 Sekunden kurz irritiert und das war die große Verwirrung. Das war der große Prank an Daniel Boschmann von dem
schon,
Hundetrainer César Milan.
Das ist schon auch witzig.
Ist schon witzig, ja. Ist so auch, ja. Könnte ich mir auch für Fernsehen für alle mal vorstellen, dass wir sowas mal machen, als so Pranks so ein bisschen auch.
Ja, aber dann das geht ja nur akustisch. Das ist schwierig.
Ist schwierig, ja. Ja, dass ich vielleicht einfach mal nicht antworte oder so, dass er dann einfach, aber das ist eh schon, bei uns so, weil die Leitung die ganze Zeit abbricht.
Da würde ich die ganze Zeit aber warten. hallo, das wäre schon auch mindestens genauso lustig.
Ja, vielleicht müssen wir auch den Hundetrainer mal einladen für weitere Prank-Tipps.
Aber das ist jetzt auch das Erste, was mir wirklich gar nichts sagt. Habe ich noch nie irgendwas mitbekommen.
Vielleicht sagt dir das hier was. Auf welche Weise würdigte Michaela Schäfer Daniel Boschmann im Mai 2019? Da gab es nämlich Endlich Feierabend noch. Und das war, glaube ich, so ein Einspieler für Endlich Feierabend auf Mallorca.
Das war bestimmt so irgendwas mit
Strandszene.
Mit Titten.
Ja, hat damit zu tun.
Oh, stimmt. Er hatte so einen Badeanzug an mit seiner Visage drauf, oder?
Richtig, absolut richtig.
Stimmt, jetzt war es böse.
Michaela Schäfer trug einen Badeanzug mit dem Gesicht von Daniel Boschmann drauf.
Boah, das ist schon, Die muss echt Geld bekommen. Wahrscheinlich hat sie das ganze Restgeld bekommen und deswegen wurde dann Fernseh für alle, sage ich schon. Gottes Willen. Endlich Feierabend abgesetzt.
Und schau bitte jetzt mal an deiner Tür, da dürfte jetzt ein Paket liegen mit diesem Bademantel. Mein Geschenk an dich.
Ich bin froh, dass ich mich jetzt gerade nicht wirklich umgedreht habe. Hätte mich nicht überrascht.
Ach, das wäre so schön gewesen.
Ja, ich sitze mit dem Rücken zur Tür, deswegen. So, ja.
Die letzte Frage, die ist was für dich, glaube ich.
Okay.
Nämlich, für das Buch welches deutschen Motivationscoaches machte Daniel Boschmann in der vergangenen Woche Werbung in seiner Instagram-Story?
Oh, das hat mir Lea noch geschickt, die Insta-Story, weil das richtig unangenehm war. Wer war das denn nochmal?
Jetzt komm, hallo.
War das Detlef?
Welcher deutsche Motivationscoach?
Das war aber nicht Detlef, oder?
Ja.
Oder war das hier jetzt? Der Daniel Dingsbums? Aminati.
Aminati oder was?
Ja. Nee, der war es nicht. War es Detlef?
Es war Detlef. Es war Detlef Diesos, der große deutsche Motivationstrainer.
Gib's zu, das ist der einzige Grund, warum du dieses Quiz gemacht hast, ist, dass du das erwähnen kannst.
Richtig, ich wollte ganz kurz hier Werbung auch für das Buch machen. Wie heißt es nochmal? Scheiß drauf, mach's einfach. Die große Detlef Diesos Story.
Oder auch die große Late Night Berlin Story.
Ja, und die Origin-Story von Fernsehen für alle auch. Scheiß drauf, mach's einfach. Jede Folge wird so konzipiert. Also ich glaube, wenn ich das mal hier so überblicke, dann war es, glaube ich, 4 von 7.
Ja.
Ist ganz gut.
Ja, ist in Ordnung. Es ist nicht so gut, dass es peinlich wäre, aber auch nicht komplett kacke. Ist in Ordnung, da kann ich mit leben.
Das ist mehr als die Hälfte. Dani Büchner würde sagen, eigentlich alle Sterne geholt. Von daher kannst du zufrieden sein.
Genau, würde ich auch sagen. Bin ich zufrieden mit.
Sehr gut. So, jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Kleinscheiß zu machen, ehrlich gesagt. Wir haben noch ein paar Meldungen hier liegen, wo ich nicht so ganz weiß, sind die erwähnenswert, sind die nicht erwähnenswert? Ich sage einfach mal, bist du denn interessiert grundsätzlich am ESC?
Oh ja, sehr, sehr.
Dann sage ich dir doch einfach mal, dass die Bild gemeldet hat, das war die erste Meldung, dass der NDR keinen ESC-Vorentscheid plant in diesem Jahr.
Finde ich sehr gut.
Und jetzt kommt die zweite Meldung, dass diese Meldung nämlich falsch ist, sondern dass es einen Vorentscheid geben wird und zwar nicht im ersten, sondern beim Spartensender One. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. One ist ja auch ein Fernsehprogramm.
Ja, aber das kann ja dann noch mehr in die Hose gehen.
Ja, ich weiß gar nicht. Der Sender muss ja erstmal nichts heißen, aber was ein bisschen die Leute wundert jetzt, dass, also nicht, dass Barbara Schöneberger moderiert, das war ja immer schon so. Das Ganze heißt auch Unser Lied für Rotterdam, also wie es quasi auch erwartet war. Aber die Sendelänge ist ein bisschen merkwürdig. Es dauert nämlich nur 45 Minuten und da wird es natürlich gemutmaßt, was das jetzt bedeuten könnte, warum das so kurz ist.
Das ist echt komisch. Kann ja dann irgendwie nicht mit anrufen sein, oder? Ist ein bisschen.
Genau. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Mutmaßung, dass die Bild vielleicht so ein bisschen recht hatte, dass es jetzt keinen Zuschauervorentscheid mehr geben wird, also dass man jetzt nicht mehr anrufen kann für seinen Song, sondern dass vielleicht da eine Jury irgendwie für die Leute entscheidet, das wäre möglich oder dass es halt einfach noch was anderes ist, noch eine andere Art irgendwie denjenigen da jetzt zu bestimmen, der jetzt da für uns antritt, auch möglich, aber
dann finde ich es doch wieder interessant.
Ein bisschen merkwürdig.
Weiß man denn schon, wer irgendwie da teilnimmt oder so?
Also dadurch, dass ich jetzt auch gar kein Interesse beim ESC.
Nein.
Nee, gar nicht. Gar kein ESC-Typ, leider.
Ich dachte ich jetzt bestimmt voll.
Nee.
Ich ist bin voll mein Ding.
Nee, aber dadurch habe ich mich jetzt da auch noch nicht so eingelesen dazu. Ich habe eben diese Meldung irgendwie gesehen, aber ansonsten, nee. Keine Ahnung, wen würdest du dir denn wünschen?
Darüber habe ich mir jetzt tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, aber ich fände Menuhin Fröhlich eigentlich ganz gut.
das hatte ich auch erwartet. Ja, Menuhin vielleicht.
Oder Prinz
Damien. Da gab es ja damals ernsthaft mal Diskussionen, glaube ich, darüber, dass man irgendwie vielleicht antreten könnte.
Aber gab es das nicht irgendwie bei jeder Person, die irgendwie mal gesungen hat und mal eine Zeit lang in war?
Ich bin für Julian F.M. Stöckel. Wodka für die Königin. Vielleicht als Song. So finde ich ganz gut. Aber nee, ansonsten habe ich auch keinen Vorschlag. Ich meine, es wird ja immer so diskutiert, ja, warum tritt man nicht mit den größten Stars auf? Würde nicht Helene Fischer einen Sieg versprechen oder Rammstein oder
das Konzept, sowas? Das wird das ganze Konzept kaputt machen. Das ist ja nicht der Sinn vom ESC.
Wir werden sehen. Wenn man jemanden vertrauen kann mit dem ESC, dann dem NDR und Thomas Schreiber. Die haben das bisher immer gut gemacht in den letzten Jahren. Da kann man drauf vertrauen, auf jeden Fall.
Definitiv.
Apropos Gesangsshow, The Masked Singer kehrt zurück. Und jetzt wissen wir auch, wann das Ganze wieder laufen wird. Und zwar am 10.3. schon. Immer dienstags, das heißt, die Sendung wandert von dem Donnerstag auf den Dienstag. Da wird ja dann auch noch Germany's Next Topmodel laufen. Deswegen würde das eh nicht funktionieren am Donnerstag. Aber jetzt läuft es am Dienstag dann auch unter anderem gegen die Höhle der Löwen. Da gab es ja noch ein paar Episoden, die jetzt da noch nicht gesendet wurden aus der Staffel. Mhm. Auch mit Frank Thelen. Und das wird jetzt schon so ein Gigantenduell dann. The Masked Singer gegen die Höhle der Löwen. Wahrscheinlich. Also falls sich dann Vox nicht dazu entscheidet, das noch irgendwie anders zu terminieren.
Ja, das wird dann auch für mich persönlich echt doof, weil ich gern beides gucken will.
Ach ja, aber Masked Singer ist dann schon ein bisschen nach vorne wahrscheinlich. Zumindest ja, die erste Folge erstmal.
Zumindest kann man Höhle der Löwen besser nachgucken. Da muss ich jetzt auch nicht irgendwie mittwittern oder so.
Es gab auch schon in dem kleinen Vorstellungsvideo von der Staffel erste Clues zu den Kostümen, weil die wurden noch nicht gezeigt, aber es wurden eben Clues zu den Kostümen gezeigt. Wir können mal raten, was das Ganze zu bedeuten hat. Also in dieser kleinen Schachtel lagen ein gelbes Fussel, eine Schlafmaske, ein Feuerlöscher und ein Kabel. Irgendwas, was jetzt sofort bei dir irgendwie nach irgendwas klingt, nach einem Kostüm.
Ja, also ein Feuerlöscher, könnte man ja darauf spekulieren, dass es irgendwas mit Feuerwehrmann zu tun hat oder so. Ich weiß nicht, ob ja, das so simpel gedacht ist, aber
der Drache vielleicht auch, bei Feuerlöscher mit Drache.
Guck mal, du denkst schon weiter als ich. Ich denke halt so einfach.
Kabel, weiß ich nicht, was das sein soll. Der Blitz oder was mit der Toaster, vielleicht gibt es auch so einen Kühlschrank oder irgendwie sowas. Kann ja auch sein.
Stimmt. Boah, du bist gut. Das wäre aber auch
Fussel, witzig. Keine Ahnung, kann alles sein.
Das finde ich witzig. Solche Küchengeräte einfach. Nur Küchengeräte.
Genau, so eine Sonderstaffel nur mit Küchengeräten.
So ein Ofen, deswegen der Feuerlöscher. Wäre ich für.
Was wäre die Schlafmaske?
Oh, Küchengerät, dann schwierig, ne? Dann muss man es vielleicht auf die Wohnung ausweiten. So Möbelstücke, ja,
das Bett.
Und so. Genau.
Ja, keine Ahnung. Aber man wird da bestimmt bald mehr erfahren. Ich denke mal, dass die schon sehr bald ihre Promo-Aktion da starten werden. Da werden wir bestimmt dann irgendwie auch noch bald zu den Kostümen mehr sagen können. Eine weitere Gesangsshow, es gibt ja gar nicht noch eine Gesangsshow hier mit News, und zwar DSDS. Du hast ja gesagt, du hast gar nichts mehr geschaut. Vielleicht nee. Deswegen jetzt eine Sendung für dich, denn es gibt am 18. und am 25.02. ein DSDS-Special, und zwar Deutschland sucht den Superstar, das große Wiedersehen.
Das finde ich echt interessant, weil früher habe ich alles geguckt, also von
genau,
Staffel 1
bis... jetzt die Frage an dich, wer könnte das große Wiedersehen moderieren? Wer ist so ein Gesicht...
Daniel Hartwig. Ja, hat eigentlich nichts mit DSDS so wirklich zu tun, aber kann ich mir vorstellen, dass sie den trotzdem nehmen.
Ja, der hat ja wirklich überhaupt nichts damit zu tun, muss man ja ganz kurz mal sagen.
Ja,
also,
nee, wirklich
Daniel
nicht,
Hartwig,
aber ich kann es mir trotzdem.
Das, glaube ich, noch nie moderiert. Nee, sie nehmen tatsächlich ein Gesicht, was mit DSDS verknüpft ist, wie sonst kaum jemand anderes, aber der ist so in Moderationstätigkeit noch nie irgendwie aufgefallen ist. Und zwar niemand Geringeres als Menderes.
Oh.
Ja, ich... Weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll, aber Menderes.
Ja, ich dachte, der wäre halt dabei, also als Kandidat so zum Wiedersehen, aber nicht.
Nee, er ist Gastgeber. Also ich weiß auch nicht, was das dann werden soll. Also ich kann mir den nicht in so einem Studio vorstellen. Ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass der halt die Leute so vielleicht bei sich zu Hause oder bei ihm, nicht bei ihm zu Hause, da wissen wir ja seit Stern TV, wie das da aussieht, aber vielleicht in den anderen Häusern von den Leuten da irgendwie die besucht, aber so als Show, weiß ich nicht, kann ich mir nicht so gut vorstellen.
Ich auch nicht, aber irgendwie denke ich mir, sie werden schon einen Plan verfolgen, so vielleicht kann der das und der überrascht uns.
Ja, es sind auch die Gäste schon bekannt, und zwar Juliette Schoppmann kennen wir noch, Mehrzat Marashi kennen wir auch noch als der große Kontrahent von Menowin. Menowin auch dabei.
Ja.
Daniele Negroni, Lisa Bund, Mike Leon Grosch und Linda Theodosiu. Theodosiu, Grazia Bauer, Vanessa Neigert, Joey Heindle und Johanna. Und Johanna, da steht dabei in der Ankündigung in Klammern, ich habe die Haare schön.
Johanna.
Ja, die hat keinen Nachnamen, aber da steht dabei, ich habe die Haare schön. Das ist doch die mit den, das ist doch diese festere, oder? Diese,
ja,
fleischige.
Genau, die einfach, die fleischige.
Ja.
Cut.
Die hat doch gesagt, ich habe die Möpse schön, oder? Das war doch die.
Ach, stimmt.
Ich glaube, die hat doch mal
gesagt. Aber die hat zuerst Casting Haare schön, glaube ich, gesagt. Und dann.
Genau.
Ja, stimmt, okay. Die Fleischige, das muss ich mir merken, den Ausdruck.
Entschuldigung, hey, das war doch jetzt nicht übergriffig, oder?
Nein.
Okay, geht in Ordnung alles.
Solange du es nicht zu mir sagst, ist es in Ordnung. Nee, aber sonst finde ich die Leute gut. Also, das sind alles, also zum Großteil Leute, die ich noch kenne.
Deine Freunde.
Nur Menuhin. Nee, die ich noch verfolgt habe. Also, okay, das klingt jetzt mega dumm, aber die ich halt im Fernsehen verfolgt habe, sag ich mal, wo ich es tatsächlich interessant finde, wie die jetzt aussehen, weil es wirklich lange her ist. Also
ja, ich weiß nur nicht, Vanessa Neigert sagt mir nichts. Wer ist das
nochmal? Doch, die hat Schlager auch gesungen.
Ach ja, ich kenne Beatrix Egli, die das dann gewonnen hat.
Beatrice. Aber Beatrix ist eine andere.
Ach so.
Oh. Naja. Beatrix Egli ist jemand anderes.
Beatrix Egli ist bei der AfD, genau. Dann weiteres RTL-Highlight, Temptation Island kehrt auch wieder zurück. Am 3.3. bei RTL und schon irgendwie zwei Wochen vorher bei TV Now am 18.2. Da geht es dann wieder los mit Temptation Island. Immer noch moderiert von der erfolgreichen Moderatorin von der Stunde danach, Angela Finger-Erben. Jetzt gibt es auch ein paar Änderungen, glaube ich. Also, ich weiß nicht, hast du das verfolgt in irgendeiner Form?
Nee, ich habe ja auch die letzte Staffel gar nicht gesehen. Also, ich bin da völlig raus.
Das Konzept war ja, dass Paare dahin gehen und da einziehen und dann gibt es eben diese Verführerinnen oder Verführer, ich glaube, da waren auch Männer dabei, glaube ich, die jetzt versuchen, sich an die Leute ranzumachen. So. Und dann haben das die Leute, die da hinziehen, also immer verkauft als die große Beziehungsprobe und das würde uns ja zusammenschweißen, wenn wir da teilnehmen und so. Und das war so das Konzept davon. Und da war ja auch dann Anastasia im letzten Jahr eben auch da dabei.
Ach, daher. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo die herkam.
Genau, da kam die her. Und jetzt gibt es aber ein paar Änderungen, wurde hier bekannt gegeben. Und zwar gibt es fortan einen Blick durchs Schlüsselloch, sodass Singles und Vergebene gleichermaßen sehen können, was in der anderen Villa passiert. Dazu werden ausgewählte Momente unregelmäßig auf Bildschirmen in der jeweils anderen Villa eingespielt.
Da heizen sie aber richtig ein schon von vornherein.
Also ultimative Konfro-Aktionen jetzt, also man will es jetzt richtig forcieren. Und wenn die Kandidaten sich im Verlauf der Staffel bereits näher kennengelernt haben, winkt eine Übernachtung zu zweit in einem Hotel. Also das ist auch noch jetzt neu.
Okay.
Also geht auch schon bald wieder los, Temptation Island. Mal gucken. Also ich habe im letzten Jahr, glaube ich, zwei Folgen gesehen und das war schon harter Tobak. Also das war schon nicht einfach zu ertragen. Eine Show, die uns beide irgendwie auch schon ewig verbindet und die auch, ich weiß nicht, da kommen immer neue Informationen raus, wenn wir auch Sendungen zusammen machen irgendwie. Und zwar bin ich schlauer als. Mal wieder was Neues dazu.
Oh, das habe ich aber mitbekommen, glaube ich, wer da ist.
Genau, also bin ich schlauer als geht am 7. Februar ja weiter mit Oliver Pocher.
Ja.
Also da ist er dann der neue bin ich schlauer als Oliver Pocher quasi, ist dann die Sendungsfrage. Genau, und jetzt am 14. Februar, eine Woche später, wird die Sendung heißen Bin ich schlauer als Verona Poth?
Ja. Ich wiederhole
auch das, da. Ja, auch da dazu ja.
Oh, da sind die aber relativ schnell abgestürzt. So, sie fangen an mit Günther Jauch, den man wirklich als sehr schlau wahrnimmt und machen weiter mit Oliver Pocher und dann ist es ganz verloren.
Ali Schwarzer wäre noch die schlechtere Alternative, die ja damals wirklich nichts richtig gemacht hat in dieser Sendung, die nach 1,5 Stunden noch bei 0 Punkten stand. Immer noch einer der Golden Moments, finde ich, der letzten Monate. Aber bei Verona Poth, da forciert man das ja dann auch schon so. Also, dass man das so in den Titel packt, dass man ja als Zuschauer so da sitzt und sagt, ja, natürlich bin ich besser und natürlich bin ich schlauer. Das ist natürlich auch schon ganz geschickt gemacht von RTL.
Vielleicht ist sie auch überraschend schlau, wer weiß.
Ja, das sagt man ja immer so. Also man sagt ja die stellt sich dumm oder es war ja immer ihr Spruch, irgendwie stumm dellen und schlau sich verkaufen oder so.
Wie Daniela Katzenberger, die hat das auch mal gesagt.
Ja.
Der weiß
ich will, dass das auf meinem Grab übrigens steht. Stumm dellen oder schlau sich verkaufen. Also Oliver Pocher und Verona Poth, also bald bei Bin ich schlauer als. Also, so viel zu diesen ganzen Neuigkeiten. Da war bestimmt was dabei für jeden, oder? Also,
definitiv.
ESC, Mask Singer, die Show-Highlights für die nächsten Monate stehen auf jeden Fall.
Absolut.
Nächste Woche gibt es auch wieder ein Show-Highlight, und zwar Fernsehen für alle mit einer neuen Folge. Da auf jeden Fall auch einschalten. Dann geht es hier unter anderem um den Bachelor. Da schauen wir mal ein bisschen rein, wie so die aktuelle Staffel ist. Was halten wir von den Schwanenschlaggerüchten? Da werde ich das auch dann alles im Detail nochmal aufdröseln. Jetzt aber erstmal die Frage, wir wissen ja schon, man kann dich unter @tfeedtears bei Twitter finden, da kann man dir auch folgen, oder?
Genau, gerne. Kommt alle rauf.
Ich nehme jeden. Was gibt es da so für Content?
Puh, Trash. Sehr viel Trash und schlechter Humor.
Du bist doch Content Creator.
Ja, von schlechtem Humor.
Bin ich erstmal interessiert.
Aktuell zu Ibis bin ich am Start.
Ja gut, das ist ja jetzt schon vorbei. Wir haben jetzt gerade das Fazit gemacht. Das ist jetzt eigentlich vorbei.
Ja, aber es kommt aber ja morgen, so, da läuft das ja noch einmal.
Morgen kommt das Finale, genau. Da dann vielleicht noch dafür abonnieren und dann danach wieder sofort deabonnieren bei Jana.
Korrekt.
Nein, man kann ihr gerne folgen. Der Horizont wird eigentlich geöffnet für die weite Welt des Trashs eigentlich. Und vor allem vereinzelte Instagram-Seiten werden sehr genau und dezidiert auseinandergenommen.
Ja, wir teilen uns da gut auf.
Ja, genau. Von einer der anerkanntesten Medienkritikerinnen unserer Zeit. So viel dazu. Also @tfeedtears auf jeden Fall merken und @fernsehenfa auf jeden Fall auch merken. Da hat es mich sehr gefreut. In der letzten Woche kam da wirklich einiges. So vor allem zum Thema The Circle. Das hat, glaube ich, große Wellen geschlagen. Und ich glaube, da haben wir auch vielen Leuten geholfen, das zu entdecken. Das wäre auch mein Tipp an dich vielleicht noch. The Circle kann ich mir auch gut vorstellen, dass du da auch interessiert sein könntest.
Okay.
Ja, bei Netflix, die große Reality-Show.
Okay. Gestern gerade noch geguckt, was so gibt. Aber dann werde ich da mal reingucken.
Mach nach Sex mal. Education. Also bei vielen ist da wirklich der Funke übergesprungen, schon nach ein paar Minuten. Okay. Auch Leute, mit denen ich zusammensaß und die dann auf einmal davon geschwärmt haben. Also, The Circle nochmal ausprobieren und danke für die ganzen Tweets. Gerne auch nochmal in dieser Woche. Also, was haltet ihr zum Beispiel von, was können wir hier fragen? Man muss ja immer so ein bisschen Audience auch, man muss ja auch so ein bisschen, ja, wie zufrieden seid ihr mit dem Dschungel? Kann man ja fragen zum Beispiel oder ihr könnt auch was schreiben.
Wen würdet ihr mal gerne im Dschungel sehen? Oder hast du das schon gefragt?
Wen von uns beiden würdet ihr gerne mal im Dschungel sehen? Das ist
welche Twitter-Leute sollten mal zusammen im Dschungel? Das finde ich gut.
Ja, stimmt. Alle markieren am besten und alle dann, genau, dann folgen die auch alle Fernsehen FA und so. Gerne alle markieren. Und das könnt ihr mal machen und dann könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Und dazu habe ich ja mit großem Aufwand die wunderbare Seite ratethispodcast.com/fernsehenfa programmiert und da kann man ganz einfach uns eine Bewertung da lassen. #Fernsehen für alle, das geht auch. Also alles möglich, viele verschiedene Wege mit uns in Kontakt zu treten. Ich bedanke mich für diese Folge bei dir. Du warst ja auch ein toller Gast mal wieder. Wir haben dich bekommen mit viel Geld und mit viel Geduld, dass wir das mal wieder machen konnten. Dankeschön.
Ja, hauptsächlich viel Geld. Das zählt.
Hauptsächlich Geld. Du hast auch noch dir eine kleine Zusatzgage verdient, indem du über die Hälfte der Fragen richtig beantwortet hast. Das machen wir aber gleich im Anschluss der Sendung, dass wir das dann nochmal genau überweisen können.
Das. Genau.
Genau. Wie gesagt, nächste Woche alles zu dem Bachelor und auch noch zwei HBO-Serien. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal noch reinschauen. The Outsider, eine Stephen King-Verfilmung und Avenue 5, eine neue Comedy-Serie, beide verfügbar bei Sky Ticket. Also darüber dann nächste Woche mehr. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke Jana.
Sehr gern, danke dir.
Und euch eine schöne Woche und vor allem die Empfehlung noch bei ein paar Sachen reinzuschauen und uns das dann alles zu schreiben. Jetzt aber erstmal gerne abschalten.